Das Weltsichtenfestival auf Radio SRB.
Naturfilme schauen sich die meisten von uns im TV an. Bequem, im Sessel sitzend und mit Knabberzeug und einem kühlen Getränk. Zu dieser Kategorie Weltenbummler gehört Herr Tobias Schorcht aus Jena nicht, oder?
Ja, hallo. Nee, also Filme schauen, zu Hause sitzen, das ist nicht mein Fall. Ich bin lieber gern selbst unterwegs.
Nun, was hat Sie motiviert zu Ihrem Abenteuer Patagonien? 3000 Kilometer zu Fuß und mit Boot nach Feuerland.
Ja, also ich bin Geografielehrer. Ich komme aus Jena, das haben Sie ja schon richtig gesagt. Mhm. Und als Geografielehrer bekomme ich ja auch live hautnah vor Augen geführt, was es für schöne Ecken auf der Welt gibt. Und ich hatte schon immer einen starken Entdeckerdrang und habe zahlreiche Touren unternommen, überall. Nicht nur in der Ferne, sondern auch in Europa. Und Patagonien war für mich so ein Sehnsuchtsort, ein Ziel, wo ich unbedingt einmal hin wollte. Ja, und wenn ich unterwegs bin, dann aber richtig.
Nun, wie viel Zeit ist denn vergangen von der Idee bis zum Start?
So genau lässt sich das gar nicht sagen. Ich glaube, die Idee nach Patagonien oder gesamt nach Südamerika zu gehen, die hatte ich über viele Jahre im Kopf. Und aus dieser Idee ist dann im Laufe der Jahre irgendwann ein handfester Plan geworden. Ja, also vielleicht nochmal kurz, um die Rahmendaten zu umreißen. Also ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dass ich den kompletten Südzipfel von Südamerika aus eigener Muskelkraft durchwandere, beziehungsweise, weil das nicht funktioniert, auch durch Paddle. Man kann sich das so vorstellen, dass der Südzipfel von Südamerika, also Patagonien, ziemlich wild ist. Es gibt dort nicht überall Wege, es gibt dort Riesengewässer, Eisberge, viel unberührte Natur. Ich hatte die Idee, komplett Patagonien zu durchwandern und immer wenn ein Gewässer quasi meinen Weg kreuzt, dann wollte ich das Boot aufbauen und weiter paddeln.
Wie lange waren Sie denn unterwegs?
Das Ganze hat sehr lange in der Vorbereitung gebraucht. Also ich habe allein 4 Monate lang mich Tag und Nacht nur vorbereitet auf das, was da kommt. Dann bin ich an den Start gegangen und dann war ich 8 Monate unterwegs, bevor ich mein Ziel tatsächlich erreicht habe, wovon ich selber eigentlich gar nicht so richtig ausgegangen bin, wenn ich ehrlich bin.
Wie schwer war denn Ihr Handgepäck? Also sprich Rucksack und alles Zubehör, was Sie dabei hatten?
20 Kilo mit Essen für 3 Tage. Also schon sehr, sehr leicht. Und da ist auch ein Boot dabei, da ist ein Paddel dabei, ein Trockenanzug, eine Weste, komplettes Camping-Equipment, Essen, ein bisschen was zu trinken. Also ich war da sehr leicht unterwegs.
Wie verarbeitet man nun das täglich Gesehene? Und wie oft wollten Sie in der Zeit das Projekt abbrechen und warum?
Ja, es gab mehrere Knackpunkte, wo ich kurz davor war abzubrechen oder von äußeren Umständen dadurch gezwungen wurde abzubrechen. Ich bin mal in einen ziemlichen Sturm gekommen, in einem Fjord. Das war sehr gefährlich. Und danach habe ich mein ganzes Unterfangen schon hinterfragt und habe auch meine Strategie geändert. Ich bin auch mal abgestürzt beim Klettern. Aber trotzdem haben mich diese Rückschläge nicht davon abgehalten, weiterzumachen, weil es einfach auch unfassbar schön war, unfassbar inspirierend. Ich habe sehr, sehr viele interessante Leute getroffen und hatte eine traumhafte Zeit. Und die zweite Frage, ja, das Schöne ist eigentlich, dass man dort kein Handyempfang hat. Also man hat tatsächlich Zeit, das Gesehene zu verarbeiten. Ich habe das dann in Textform gemacht, ich habe ein bisschen Tagebuch geschrieben, ich habe 1-2 Fotos gemacht, aber man ist dort so abgeschieden, dass man nicht permanent WhatsApp-Nachrichten schreiben kann oder mit anderen Menschen in Kontakt treten kann. Also die Verarbeitung, die ist sehr viel einfacher als hier im Alltag oder wenn man eine normale Reise macht, wo man dann jeden Abend seinen Status auf WhatsApp aktualisiert oder ja mit anderen Menschen in Kontakt tritt.
Krankheiten oder kleine Wehwehchen, wie haben Sie die kuriert, während Sie unterwegs waren?
Also man hat permanent irgendwas. Permanent Sonnenbrand, eine Blase am Fuß, Schürfwunden, auch mal größere Wehwehchen, auch mal Durchfall, aber dann, man ist dort unterwegs und dann muss es auch weitergehen und meistens findet man auch einen Weg, das auch durchzuhalten.
Kontakt mit Einheimischen und Touristen, was war da so das, an was Sie sich gerne zurückerinnern? Haben Sie da so ein Erlebnis, so eine Begegnung?
Also das kommt natürlich auch im Vortrag auch stark zur Geltung und das ist mir auch total wichtig, dass ich mich nicht dort selbst darstelle als wagemutigen Abenteurer, sondern ich möchte auch die Menschen, die ich dort getroffen habe, die möchte ich zu Wort kommen lassen und das mache ich auch. Und das ist ja auch das, was eigentlich so die Reise eigentlich besonders macht, mit Menschen in Kontakt zu treten, die am anderen Ende der Welt leben, die einen ganz anderen Lebensentwurf haben wie ich, einen ganz anderen Alltag, ganz andere Sichtweise, also die komplett anders ticken. Und das war eigentlich das, was es so spannend gemacht hat. Da habe ich sehr, sehr tolle Geschichten, sehr tolle Menschen kennenlernen dürfen und auch Freunde gefunden am anderen Ende der Welt. Ja, mit anderen Touristen bin ich so gut wie nicht in Kontakt gekommen. In Patagonien ist es so, dass es so ein, zwei touristische Ballungszentren gibt. Das ist der Torres del Paine Nationalpark.
Ja.
Und dann vielleicht noch in El Chalten, wo der Fitzroy ist. Das sind so Zentren, aber abseits davon trifft man auch mal wochenlang keinen anderen Touristen. Und das finde ich eigentlich sehr, ja, sehr sympathisch.
Man spricht immer davon, mit allen Sinnen genießen. Schmecken, riechen, hören, sehen, ertasten, auf der Haut spüren. Können Sie dafür Beispiele benennen, wo und was besonders emotional für Sie in der Zeit war, in der Sie unterwegs waren? Wo Sie sagen, da habe ich geheult vor Freude, dass, als ich das gesehen habe, diesen Sonnenuntergang oder diesen Gletscher im Wasser oder irgendwas, wo Sie sagen, das werde ich wohl meinen Lebtag nicht vergessen und meinen Urenkeln noch erzählen.
Ja, solche Momente, das ist eine sehr, sehr schöne Einleitung. Solche Momente hatte ich tatsächlich häufiger und ich bin sonst nicht so nah am Wasser gebaut, aber es gab mehrfach Situationen, wo ich aus dem Nichts angefangen habe zu heulen und ich fand das ja, einfach nur, weil das so wunderschön war, was ich dort erlebt habe und in diesem Augenblick auch mit keinem anderen Menschen in Kontakt treten konnte, um das zu teilen, dass die Emotionen in mir ja förmlich übergeschwappt sind. Das waren verschiedene Momente, auch oft unspektakuläre Momente, wo ich einfach total erschöpft war und knülle und es war gleichzeitig so wunderschön und ich konnte diese ganzen Eindrücke nicht verarbeiten und dann musste ich einfach anfangen zu weinen. Unter anderem auch bei einem sehr, sehr schönen Sonnenuntergang an einem See abgelegen. An den Abend erinnere ich mich immer wieder gern. Ich hatte mir eine Forelle über dem Feuer gebraten, die ich mir selbst gefangen habe und habe in den Sonnenuntergang geguckt und hing mit den Füßen im warmen See, tatsächlich sogar warm, überraschenderweise. Und das war einfach ein unvergesslicher Moment und da denke ich immer wieder gern zurück.
Worauf haben Sie sich bei Ihrer Heimkehr besonders gefreut?
Auf meine Freundin Mara, die mir trotz aller Schwierigkeiten und Widrigkeiten treu zur Seite gestanden hat während der ganzen Zeit und dann auch zu Hause auf mich gewartet hat.
Wenn Sie Herrn Tobias Schorcht live erleben möchten, dann haben Sie dazu Gelegenheit am Sonntag, dem 28. Januar um 11 Uhr im Meininger Hof in Saalfeld zum diesjährigen Weltsichtenfestival. Und ich bedanke mich jetzt recht herzlich für Ihre Offenheit. Dankeschön, Herr Schorcht.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön, war sehr schön.
Im Gespräch mit dem Weltenbummler Herrn Tobias Schorcht war für Sie Karin Berger, Radio SRB.